Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast über Essstörungen und allem, was damit verbunden ist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst. In der letzten Folge ging es um ADHS und heute möchte ich an diese Folge anschließen und zwar mit einem besonderen Fokus und zwar ADHS bei Frauen, beziehungsweise möchte ich mir auch hier wieder den Zusammenhang mit Essstörungen anschauen. Gerade weiblich gelesene Personen sind in Forschung und Praxis leider nach wie vor unterrepräsentiert und das führt häufig dazu, dass ADHS bei ihnen nicht erkannt oder erst sehr spät diagnostiziert wird. Und genau darum geht es heute. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Essstörungen und ADHS sind, wenn man es sich genauer anschaut, eigentlich zwei ziemlich komplexe Störungsbilder, die tatsächlich deutlich häufiger gemeinsam auftreten, als man auch lange Zeit gedacht hat. Und gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass genau diese Verbindung erstaunlich oft übersehen wird oder eben erst relativ spät erkannt wird. Und das gilt ganz besonders bei Mädchen. Aber warum? Viele Mädchen passen nämlich auf den ersten Blick irgendwie nicht in dieses klassische Bild von ADHS, sondern sie wirken eher angepasst, ruhig, vielleicht sogar unauffällig. Natürlich nicht alle Mädchen, aber es gibt eine Tendenz. Und genau darin liegt eigentlich oft auch schon, würde ich mal sagen, so dieses zentrale Problem. ADHS kann nämlich im Hintergrund eine Rolle spielen, ohne dass es sofort sichtbar ist. Und viele Betroffene kompensieren das über eine ganz lange Zeit hinweg wirklich sehr erfolgreich. Und in solchen Fällen kann es dann sein, dass die Essstörung eine bestimmte Funktion übernimmt. Also sie kann zum Beispiel ein Versuch sein, Kontrolle zu erleben oder auch innere Anspannung irgendwie zu regulieren oder auch mit emotionaler Überforderung umzugehen. Und wenn man sich diesen Zusammenhang ein bisschen genauer anschaut, dann lohnt es sich eigentlich, noch einen Schritt zurückzugehen und auch den gesellschaftlichen Kontext mitzudenken. Denn ein ganz entscheidender Punkt ist nämlich der gesellschaftliche Rahmen, in dem ADHS bei Frauen stattfindet. Wenn man da eine feministische Perspektive einnimmt, dann ist die Anerkennung von ADHS bei Frauen tatsächlich eigentlich fast schon ein politischer Akt. Über viele Jahrzehnte hinweg wurden weibliche Verläufe einfach in der Forschung und in der Diagnostik kaum berücksichtigt. Das heißt, dass was lange als typische ADHS-Symptomatik gegolten hat, basierte vor allem auf Beobachtungen bei Jungen. Und viele Frauen konnten sich darin einfach auch nicht wiederfinden, wurden deshalb meistens auch nicht diagnostiziert oder haben ganz andere Diagnosen bekommen. Dass heute mehr Diagnosen gestellt werden, finde ich, bedeutet eigentlich nicht, dass ADHS plötzlich häufiger geworden ist oder dass die Kriterien aufgeweicht wurden, sondern vielmehr zeigt es, dass sich sowohl das medizinische Wissen als auch die gesellschaftliche Wahrnehmung weiterentwickelt haben. Man könnte sagen, es wurde ein blinder Fleck plötzlich sichtbar gemacht. Und für viele Betroffene hat das eine enorme Bedeutung. Eine Diagnose ist nämlich nicht nur eine Beschreibung von Symptomen, sondern kann auch so etwas wie eine, wie soll ich sagen, eine Neubewertung der eigenen Lebensgeschichte ermöglichen. Viele Frauen beginnen dadurch, sich selbst anders zu sehen, also nicht mehr als zu viel oder zu chaotisch oder zu sensibel, sondern eher als Menschen mit einem Nervensystem, das einfach anders funktioniert. Und das kann wiederum helfen, den Selbstwert zu stärken. Alte Zuschreibungen werden da nämlich dann hinterfragt und eigene Narrative, sozusagen eine neue Geschichte, die man über sich erzählt, wird entwickelt. Anstatt sich weiterhin durch eigentlich eine defizitäre Brille zu betrachten. Und genau aus diesem größeren Kontext heraus wird dann auch verständlicher, warum sich ADHS bei Frauen oft anders zeigt. ADHS wird im Kindesalter ja deutlich häufiger bei Jungen diagnostiziert, was unter anderem daran liegt, dass deren Symptome oft stärker nach außen sichtbar sind. Also Unruhe, Impulsivität, Lautstärke oder auch Regelverletzungen. Das fällt einfach viel schneller auf. Mädchen und Frauen zeigen dagegen häufig ein anderes Bild. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger betroffen sind, sondern eher, dass sich die Symptome anders ausdrücken. Viele erleben zum Beispiel eine starke innere Unruhe, sehr intensive Emotionen und auch Impulsivität, die aber weniger sichtbar nach außen gelebt wird. Und hier spielen gesellschaftliche Erwartungen eine ganz zentrale oder eigentlich ziemlich große Rolle. Von Frauen wird oft erwartet, angepasst zu sein, Emotionen zu kontrollieren und irgendwie für Harmonie zu sorgen. Und viele Mädchen lernen deshalb relativ früh, dass sie nicht zu viel sein dürfen. Daraus entstehen dann wiederum Muster wie das Unterdrücken von Emotionen oder auch eine starke Überanpassung oder eigentlich auch ein ausgeprägtes Kontrollverhalten. Und wenn man es vereinfacht sagt, könnte man sagen, Männer mit ADHS externalisieren häufiger, also gehen mehr nach außen, während Frauen eher internalisieren, also wo es eher nach innen geht. Männer explodieren eher nach außen, Frauen implodieren eher nach innen. Wobei das aber, und das ist mir ganz wichtig, Tendenzen sind und keine feste Regel. Es gibt natürlich genau andersrum, ist genauso. Wenn man diesen Blick aber vielleicht noch ein bisschen mehr vertieft, dann wird auch die emotionale Ebene noch einmal besonders deutlich. Viele Frauen mit ADHS erleben ihre Gefühle nämlich als besonders intensiv. Zumindest habe ich diese Beschreibungen in der Praxis so schon öfters gehört. Also große Begeisterung und dann aber auch relativ schnell tiefe Traurigkeit oder starke Kränkungen, aber auch wiederum ganz intensive Freude. Und all das kann sehr präsent sein im Alltag. Und diese emotionale Dynamik ist aber oft belastend und wird von außen nicht selten auch missverstanden. Aussagen wie eben, du bist so sensibel oder zu dramatisch oder übertreibst du nicht vielleicht ein bisschen. Und so Zuschreibungen können dazu führen, dass sich ein eher negatives Selbstbild entwickeln. Viele Frauen mit ADHS sind deshalb eher selbstkritisch, stark auf Anpassung auch bedacht und bemüht, Erwartungen zu erfüllen. Nach außen wirken sie dann oft ziemlich funktional, während sie innerlich aber eigentlich total unter Druck stehen, ganz viel Gefühle der Überforderung spüren und auch Erschöpfung. Also viele sind einfach richtig müde und erschöpft davon. Und wenn man sich dann den Alltag und so typische Muster anschaut, wird das Ganze, finde ich, jetzt noch etwas konkreter. Es gibt nämlich einige Muster, die bei vielen Frauen mit ADHS häufiger vorkommen, wobei die Ausprägung natürlich ganz individuell ist und sehr unterschiedlich sein kann. Häufig werden zum Beispiel viele Aufgaben begonnen, aber es fällt schwer, sie wirklich zu Ende zu bringen. Oder nur unter besonders großem Zeitdruck, dann klappt es dann bei vielen dann doch irgendwie, aber es braucht diesen Druck von außen. Begeisterung entsteht oft sehr schnell, kann aber auch recht schnell wieder abflachen. Struktur und Organisation haben mir auch schon viele beschrieben, dass das eher schwer fällt, dass es viel Gedankenkreisen gibt und dass vor allem auch das Abschalten oft nicht wirklich gut gelingt. Und häufig zeigt sich auch ein Wechsel zwischen Extremen, also so ein Alles-oder-Nichts-Erleben, gepaart mit Impulsivität oder auch Ungeduld und entweder einer starken Reizsuche oder eben auch einem Rückzug bei Überforderung. Und genau an dieser Stelle beginnen dann viele Betroffene Strategien zu entwickeln, um damit irgendwie umzugehen, was ja auch Sinn macht, weil man muss das Ganze ja irgendwie aushalten. Und viele Frauen entwickeln im Laufe ihres Lebens verschiedene Strategien, um ihre Schwierigkeiten zu kompensieren. Dazu gehören zum Beispiel Perfektionismus, Überanpassung, starkes Kontrollverhalten oder auch People-Pleasing. Und diese Strategien funktionieren oft ziemlich lange und werden gesellschaftlich eigentlich oft sogar belohnt. Aber sie haben halt auch ihre Grenzen. Spätestens in belastenden Lebensphasen, zum Beispiel bei hoher beruflicher Verantwortung oder auch in der Mutterschaft, brechen diese Strategien häufig zusammen und dann wird sichtbar, was eigentlich ganz lange Zeit überdeckt war. Und neben dieser eher klinischen Beobachtung gibt es inzwischen auch eine wachsende Studienlage, die diesen Zusammenhang auch unterstützt. Also auch wissenschaftlich wird die Verbindung zwischen ADHS und Essstörung zunehmend belegt. Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS ein erhöhtes Risiko für Essstörungen haben. Besonders deutlich ist der Zusammenhang bei Binge-Eating-Störungen, gefolgt von Bulimie und in einem geringeren, aber dennoch finde ich schon auch relevanten Ausmaß auch bei der Anorexie. Und diese Zahlen sind allerdings einfach Durchschnittswerte, und jetzt keine individuellen Vorhersagen, aber ich finde, sie machen schon deutlich, dass diese Überschneidung klinisch relevant ist. Und wenn man sich die Hintergründe jetzt genauer anschaut, wird deutlich, dass es sich um ein ziemlich komplexes Zusammenspiel handelt. Also die Verbindung zwischen ADHS und Essstörungen entsteht nämlich durch mehrere Faktoren gleichzeitig. Neurologisch spielen da einfach Veränderungen im Dopaminstoffwechsel eine Rolle, beziehungsweise Veränderungen im Belohnungssystem, genauso wie eine eingeschränkte Impulskontrolle. Und das kann zu impulsivem Essverhalten führen, beziehungsweise auch zu Schwierigkeiten mit Sättigung, also Sättigung zu spüren und auch zu einem starken Bedürfnis nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung. Also jetzt da ewig lange zu warten, bis das Bedürfnis befriedigt wird, ist tendenziell schwieriger. Psychologisch kommen häufig dann Misserfolge dazu, Selbstzweifel, emotionale Überforderungen und Essen kann dann halt leider auch beruhigen. Essen kann ablenken, Essen kann auch ein Gefühl von Kontrolle vermitteln und in manchen Fällen entsteht Kontrolle auch gerade durch das Nicht-Essen und ja, zusätzlich können dann halt auch noch genetische Faktoren sowohl ADHS eigentlich auch als auch das Essverhalten beeinflussen. Das heißt, wenn ADHS in der Familie, in der Genetik schon vorhanden ist, ist das Risiko ebenfalls höher. Genauso, wenn es schon andere Personen in der Familie oder in der erweiterten Familie gab mit Essstörungen, ist das Risiko ebenfalls erhöht. Ein Punkt, der dabei oft übersehen wird, ist die Wechselwirkung zwischen beiden Bereichen. Es ist nämlich so, dass die Beziehung zwischen ADHS und Essstörungen eigentlich bidirektional ist. Das heißt, ADHS kann eine Essstörung begünstigen und Essstörungen können wiederum ADHS-Symptome verstärken. Das heißt nicht, dass das eine automatisch das andere verursacht, aber sie beeinflussen sich gegenseitig. Und wenn man sich die Auswirkungen anschaut, wird deutlich eigentlich, wie vielschichtig das Ganze ist. Und die Kombination aus ADHS und Essstörung kann sich dann schon auf verschiedenste Ebenen auswirken und es wird auch auf verschiedenen Ebenen gesehen. Körperlich zum Beispiel durch Gewichtsschwankungen oder auch erhöhte Gesundheitsrisiken. Psychisch durch vielleicht viel Schuldgefühle, Schamgefühle, ein niedriges Selbstwertgefühl, Perfektionismus-Tendenzen, sozial eventuell durch Rückzug oder Schwierigkeiten im Alltag. Und auch hier ist die Ausprägung aber natürlich total individuell und von Person zu Person unterschiedlich. Und um das Ganze jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, kann man sich ein Beispiel oder habe ich ein Beispiel vorbereitet. Dieses Fallbeispiel ist tatsächlich erfunden, und zwar einfach zusammengestellt aus verschiedensten Erfahrungen, die ich im Laufe der Zeit in der Praxis gemacht habe. Stell dir jetzt einfach mal ein Mädchen vor und ich habe es jetzt einfach mal Sarah genannt. Einfach, weil ich mich gerade nicht erinnern kann, wann ich das letzte Mal eine Sarah in der Praxis hatte. Also diese Sarah auf jeden Fall ist 15 Jahre alt und wird mit ungefähr 12 Jahren erstmals mit ADHS diagnostiziert, eher im Sinne einer leichten Ausprägung und sie fällt eigentlich zuerst nicht stark auf, stört den Unterricht auch nicht, ist eher so verträumt, kriegt dann viele Dinge nicht mit, vergisst viele Dinge und ist schnell abgelenkt. Was aber früh da ist, ist sowas wie eine starke innere Unruhe oder auch Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen und doch recht schnelle Wechsel zwischen Begeisterung und Frustration. Und nach außen wirkt sie lange Zeit eigentlich ziemlich angepasst. Ihre Leistungen sind zunächst eigentlich ganz gut, nicht irgendwie auffällig, sie ist höflich, sehr bemüht. Wenn sie emotional reagiert, wird das eher als Laune oder vielleicht auch als Pubertät eingeordnet. Innerlich erlebt sie aber ein ständiges Getriebensein, das Gefühl, nie wirklich so richtig zur Ruhe zu kommen, braucht auch zum Einschlafen am Abend immer sehr lange. Gedanken sind da, die sich eigentlich überschlagen und auch starke Selbstzweifel. Was diesen Fall noch ausmacht, ist, dass Sarah hohe Ansprüche an sich selbst hat, ein Wunsch, alles richtig zu machen. Gleichzeitig merkt sie aber auch, dass sie dem oft nicht gerecht wird und das erzeugt einen ziemlich starken inneren Druck. Mit ungefähr 14 Jahren verändert sich dann das Essverhalten. Anfangs vielleicht noch eher unauffällig, vielleicht so mehr Süßigkeiten und heimliches Essen, also als Belohnung oder Trost, aber relativ schnell entwickelt sich daraus ein Muster. Und sie beginnt in kurzer Zeit große Mengen zu essen, häufig abends, wenn sie allein ist. Sie beschreibt diese Momente später so, als wäre sie ferngesteuert. Als würde etwas in ihr übernehmen, quasi das Ruder übernehmen. Und während des Essens fühlt sie sich kurzfristig auch ruhiger, weniger angespannt, fast ein bisschen wie betäubt. Im Kopf ist es dann auch leise, weniger Gedanken kreisen. Doch danach kommen leider ganz starke Schuldgefühle, ganz viel Scham und vor allem auch Ekel vor sich selbst. Und um diese Gefühle loszuwerden, beginnt sie irgendwann zu erbrechen, weil sie auch bemerkt hat, dass sie mit diesen Essanfällen schon ein bisschen zugenommen hat, was sie nicht wollte. Und so entsteht ein Kreislauf aus Anspannung, Essanfall, kurzfristiger Entlastung, Schuldgefühle, Scham- und Ekelgefühle, Erbrechen und dann wieder erneute Anspannung. Also ein ganz furchtbarer Teufelskreis. Und hier ist die Essstörung jetzt nicht zufällig entstanden, sondern sie erfüllt tatsächlich eine ganz bestimmte Funktion. Sie hilft Sarah kurzfristig mit ihrer inneren Unruhe und dieser Überforderung, die sie ständig spürt und dem Gefühl, auch nicht zu genügen, umzugehen. Und langfristig verstärkt sie aber genau diese Gefühle. In der Schule zieht sie sich zunehmend zurück, ihre Leistungen schwanken, sie wirkt oder wird insgesamt eigentlich erschöpfter, wirkt auch erschöpfter und ist gereizter, also launischer. Und vieles wird aber dann oft auch als normale Pubertät abgetan, während die eigentliche Dynamik dahinter lange unerkannt bleibt. Erst als die Essanfälle zunehmen und dadurch auch körperliche Symptome auftreten, wird dann genauer hingeschaut und in der Diagnostik zeigt sich dann, dass die ADHS-Symptomatik hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Also die Impulsivität begünstigt die Essanfälle, emotionale Dysregulation erzeugt das Bedürfnis, so ein starkes Bedürfnis nach Entlastung und der innere Druck führt dann zu einem kompensatorischen Verhalten. Also zu einem Verhalten, was das Ganze wieder aufhebt. Und Sarah beschreibt später dann, dass das Essen das Einzige war, was ihren Kopf, ihre Gedanken für einen Moment leise gemacht hat. Also es war dann einfach mal kurz ruhig. Und im weiteren Verlauf ist es dann wichtig, so ein multidisziplinäres Setting zu gewährleisten, also Psychotherapie, ärztliche Begleitung, Diätologie. Und entscheidend ist dabei, dass eben nicht nur die Essstörung behandelt wird, sondern auch die ADHS-Symptomatik berücksichtigt wird. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Würde man da jetzt nur die Essstörung in den Blick nehmen, würde man einen ganz zentralen Aspekt von den Ursachen einfach auf die Seite schieben, nicht berücksichtigen. Das wäre ein riesiger blinder Fleck. Und in der Therapie lernt sie dann, ihre Emotionen besser zu verstehen, alternative Strategien dann zur Spannungsregulation zu entwickeln und so weiter, Zusammenhänge auch zwischen ADHS und Essverhalten zu erkennen. Und das ist eben so wichtig. Da gilt es, viel Psychoedukation zu machen, einerseits was ADHS anbelangt und inwiefern da das Essverhalten einfach als eine Funktion hergenommen wird, um quasi die ADHS-Symptomatik auszuhalten. Und wir wissen oft bei ADHS, man kann in der Psychotherapie schon auch viel an Struktur, an Orientierung und so weiter geben, aber je nach Ausprägung und auch Alter und Anforderungen vom Alltag macht es auch Sinn, sich medikamentös eventuell unterstützen zu lassen. In Absprache natürlich immer mit dem Arzt oder der Ärztin, aber das kann in verschiedensten Fällen durchaus Sinn machen, um den Menschen einfach ein Stück weit zu entlasten. Und mit der Zeit, wenn es so funktioniert, wie man sich das wünscht, ist das Ziel, die Essanfälle zu reduzieren. Und dass eben für Sarah möglich ist, mit dieser Anspannung anders umzugehen, ihren Alltag generell vielleicht auch ein bisschen anders zu organisieren, dass sie gar nicht erst in so eine Riesenanspannung permanent hineinkommt. Und es ist natürlich auch wichtig, am Selbstbild zu arbeiten. Also ein ganz zentraler Schritt ist wirklich auch diese innere Stimme, diese innere Abwertung von sich selbst, die Erwartungshaltung an sich selbst ein bisschen aufzuweichen. Und wichtig ist ganz oft einfach ein Verständnis zu entwickeln, dass die Menschen oder auch die Sarah hier nicht schwach sind, sondern dass das Nervensystem da einfach anders funktioniert und man deswegen auch ein bisschen anders mit manchen Dingen umgehen muss. Und wenn man von diesem Beispiel wieder ein Stück zurückgeht, lässt sich daraus eigentlich eine übergeordnete Einordnung ableiten, könnte man sagen. Ich finde, das Beispiel zeigt ganz gut, wie eng ADHS und Essstörungen miteinander verbunden sein können. So Fälle habe ich schon einige in der Praxis gesehen. Wie gesagt, dieses Fallbeispiel ist so ein bisschen ein Zusammenstückeln von verschiedenen Personen, einfach damit es auf jeden Fall was Anonymes ist und sich niemand angesprochen fühlt. Fühlt sich jemand angesprochen, dann ist das tatsächlich einfach Zufall, weil sich Dinge natürlich auch immer wieder überschneiden und bei mehreren Menschen zu sehen sind. Und wichtig ist aber auch in dem Fallbeispiel von Sarah, dass man eben in der Diagnostik eine umfassende Diagnostik gemacht hat, um tatsächlich halt eben nicht nur die Essstörung herauszufinden, sondern eben auch Komorbiditäten und dass da die ADHS einfach auch erkannt wurde. Das heißt, ich finde, das Beispiel zeigt wirklich ganz gut, wie ADHS und Essstörungen miteinander verbunden sein können. Wie lange solche Zusammenhänge leider oft auch übersehen werden und wie wichtig es ist, eben beide Ebenen zu betrachten. Und gleichzeitig gilt aber natürlich auch, dass nicht jede Person mit ADHS eine Essstörung entwickelt und auch nicht jede Essstörung mit ADHS zusammenhängt. Ich glaube, das ist klar, aber es war mir trotzdem wichtig, das jetzt einfach noch zu sagen. Wenn beides jedoch gemeinsam auftritt, dann ist es wichtig, einen genaueren Blick auf die Verbindung zu legen. Und wenn man das jetzt noch einmal konkret auf einzelne Störungsbilder bezieht, zeigen sich bestimmte typische Muster. Bei Binge-Eating zeigt sich häufig impulsives Essen zur Emotionsregulation, eben oft verbunden mit einem Kreislauf aus Scham und erneutem Essen. Bei Bulimie treten Essanfälle in Kombination mit einem kompensatorischen Verhalten auf, häufig begleitet von einem eher kurzfristigen Gefühl von Kontrolle, was für viele aber auch sehr hilfreich ist im ersten Moment im Umgang mit all den Gefühlen. Und bei der Anorexie spielen vor allem Kontrolle, Perfektionismus und auch die Restriktion, also das gezielt weniger Essen als Strategie, ist da ganz wichtig. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch die Frage nach der Behandlung und der Perspektive. ADHS an sich ist nicht etwas, was heilbar ist, sondern es ist einfach eine Art des Seins. Aber wir wissen immer mehr darüber und die Welt ist leider, so wie sie ist, nicht immer gemacht für Menschen mit ADHS. Das heißt nicht, dass Menschen mit ADHS falsch sind, sondern dass einfach das Umfeld manchmal dann nicht zu ihnen passt. Und es ist auch nicht immer ganz so fair, dass die dann lernen müssen, wie sie in dieser Welt da draußen zurechtkommen können. Aber ja, in der Therapie bedeutet es halt wirklich einfach den Menschen zu helfen, deren Lebenssituation zu betrachten, ein besseres Selbstverständnis zu entwickeln, Selbstmitgefühl zu stärken, passende Strategien zu finden, um mit den verschiedensten Emotionen wie Wut oder Trauer umgehen zu können oder eben auch manchmal mit dem Gefühl der Unfairness, dass die Welt so gar keine Rücksicht nimmt auf ADHS. Personen und vielleicht ändert sich da aber in Zukunft ein bisschen was, umso mehr darüber geredet wird. Das war's auch mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt. Wenn er dir gefällt, dann gerne teilen oder auch bewerten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!